Schönen guten Morgen euch, wenn ich noch nicht persönlich begrüßen durfte. Ja, bevor wir aber zu der Predigtreihe kommen, möchte ich die noch kurz einleiten und daran erinnern, warum wir diese Predigtreihe haben. Wir hatten nämlich letzten Sonntag unseren Visionssonntag und da habe ich ja auch unser Jahresmotto weitergegeben. Das sehen wir auf der Folie davor. Nämlich, das finden wir im Neuen Testament, im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8, da heißt es, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das ist unser Jahresmotto. Wer da Näheres drüber wissen möchte, sollte sich die Predigt unbedingt nochmal anhören. Aber für alle, die jetzt heute vielleicht da jetzt das erst mitbekommen haben oder heute das erste Mal da sind, wir haben da gehört, dass es einen Teufel gibt. Ja, so wie die Bibel davon spricht, es gibt einen Gott, gibt es auch einen Teufel. Er ist ein gefallener Engel, der Gott und seine Schöpfung hasst und sie versucht zu zerstören. Und wer das nicht glauben kann, der kann ja mal die Nachrichten anmachen und sehen, was Menschen so miteinander tun. Und du brauchst ja auch nur in dein eigenes Herz sehen, um dort zu sehen, dass dort doch Sachen manchmal reinkommen, wo du sagst, das war eigentlich jetzt gar nicht gut. Und darüber haben wir gehört, dass es eben diesen Feind Gottes gibt, der die Menschheit beeinflusst, besonders durch Gedanken, die er ihnen gibt. Und er hat sein Hauptziel ist die Beziehung zu Gott, zu uns selbst und so zu unserem Nächsten kaputt zu machen. Deswegen sagt Jesus das Gegenteil, liebe Gott, dich selbst und deinen Nächsten. Und er will das genaue Gegenteil. Und er ist auch Urheber von vielen Krankheiten. Jetzt war die gute Nachricht allerdings, dass wir gehört haben, dass eben Jesus am Kreuz den Teufel besiegt hat, weil er dort stellvertretend für unsere Schuld, für unsere Sünden gestorben ist und dadurch dem Teufel das Anrecht genommen hat, ja, uns zu quälen, sag ich mal, oder uns zu beeinflussen. Aber das müssen wir eben auch in Anspruch nehmen. Und deswegen will Jesus durch uns diese Werke des Teufels zerstören, die sich in Gedanken und Gefühlen und an Handlungen äußern können. Und um das jetzt eben zu vertiefen, kommt jetzt die Predigtreihe, nämlich Leben im Sieg, dem Bösen widerstehen. Das sind drei Teile. Und ich beginne heute mit Teil 1, nämlich Helm und Brustpanzer. Und wo kommt das her? Was ist das? Das sehen wir im Epheserbrief, den der Apostel Paulus dort an die Christen in Ephesus geschrieben hat. Im 6. Kapitel, die Verse 13 bis 17, da sagt er zu ihnen, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. So, daher kommt also dieser Titel, denn Paulus hatte, wie wir auf der nächsten Folie sehen können, einen römischen Soldaten vor Augen, als er diese Waffenrüstung gezeigt hat. Das müsste auf der nächsten Folie zu sehen sein. Entschuldigung, wenn ich da störe. Genau. Und da lesen wir auch, dass der Brustpanzer der Gerechtigkeit, das ist das, was ihr vor euch seht, und den Helm des Heils, den der Soldat auf dem Kopf eben trägt. Das sind die beiden Elemente, über die ich heute sprechen möchte. Und warum diese beiden jetzt zusammengefasst? Weil sie theologisch gut zusammenpassen und weil sie nämlich die Grundlage für den Schutz unserer Beziehung zu Gott darstellen. Ich habe ja gehört, der Teufel versucht das eben anzugreifen, diese drei Bereiche, Gott, uns selbst und die Nächsten. Und das ist eben die Grundlage für die Beziehung, die wir zu Gott haben. Und er möchte zuerst, also der Teufel möchte zuerst verhindern, dass Menschen überhaupt zu Gott kommen. Wenn sie dann aber doch zu Gott gekommen sind, und bei mir ist es jetzt ja 31 Jahre her, wo ich nie gedacht hätte, dass ich mal gläubig werde in der Form, dann versucht er einem diese Beziehung zu Gott, ich sag mal, madig zu machen. Ja? Und das sind dann so Sachen wie, dass du Gedanken bekommst wie, du willst Christ sein? Oder bei mir wäre das dann, und du willst Pastor sein? Was hast du da wieder gemacht? Oder was hast du da wieder nicht gemacht? Und dann stehst du da und denkst, ja, stimmt. Und ich will Christ sein. Und dann kommt der Gedanke, so kannst du Gott unmöglich gefallen. Pass bloß auf. Das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Er hat viele Gedanken parat, mit denen er sich in die Beziehung zwischen uns und Gott einmischen möchte und an unser Gewissen appelliert und an so Leistungsorientiertheit. Und das Problem ist dann, wenn wir diese Gedanken bekommen und uns nicht dagegen wehren, dann führt das zu Niedergeschlagenheit im eigenen Glauben. Und wenn man dann immer so Niederlagen erlebt, dann gibt es auch viele Christen, die lau werden in ihr, die nicht mehr brennen für Jesus und sein Reich und so, bringt ja eh nichts. Oder bei anderen, die sich sagen, das muss ich doch mal besser hinkriegen, und die strengen sich dann noch mehr an und landen nachher in so einer Art geistlichen Burnout oder auch in einer bestimmten Form von Gesetzlichkeit. Wenn ich mich doch nur an alle Gebote und Gesetze richtig gut halte, dann wird Gott wohl wieder zufrieden mit mir sein. So oder ähnlich kann das aussehen, nur damit wir erstmal wissen, worüber wir reden. Und deswegen hat Gott uns eben als erstes den Helm des Heils gegeben. Der schützt natürlich den Kopf und erinnert uns daran, dass es um unsere Gedanken geht. Der Teufel kann uns zu nichts zwingen. Er kann uns nur inspirieren, indem er uns bestimmte Gedanken gibt. Und diese Gedanken sind Gedanken der Lüge. Jesus hat den Teufel mal als den Lügner bezeichnet. Und das müssen wir wissen. Es sind Gedanken der Lüge, die er in unsere Gedankenwelt einbringen kann. Und das Ganze besteht da jetzt eben drin, das zu erkennen, dass da Lügengedanken sind über Gott, über uns und Gott. Und das möchte eben Jesus, diese Werke des Teufels möchte er zerstören durch die Gedanken der Wahrheit, die er uns in seinem Wort, der Bibel und durch seinen Heiligen Geist auch in unsere Gedanken gibt. Das heißt, wir brauchen Wahrheit, in diesem Fall über das Heil Gottes, das er uns in Jesus geschenkt hat. Da muss ich kurz erklären, was ist das Heil? Das ist, sagen wir mal in ein, zwei Sätzen ausgedrückt, die Rettung vor der ewigen Verdammnis, wenn wir ohne Vergebung unserer Schuld und Sünden sterben, nach dem Tod, also die Hölle. Das ist das, was das ewige Leben betrifft. Aber das Heil bedeutet auch Rettung schon in diesem Leben, während wir noch leben, aus Gebundenheit, Sinnlosigkeit, Krankheit, Armut und Einsamkeit. Das ist alles, was das Heil Gottes umfasst. Und die Lüge des Teufels besteht jetzt eben darin, dass er sagt, das musst du dir erarbeiten. Dieses Heil, in der Ewigkeit bei Gott zu sein und jetzt ihn schon zu erleben und sein Heil, das musst du dir erarbeiten. Und das ist die Grundlage aller anderen Religionen in der Welt. Alle Religionen in der Welt sagen, tue etwas, leiste etwas, religiöse Übungen, in welcher Form auch immer, und dann wird der Gott oder die Gottheit, was immer das dann ist, dir wohlgesonnen sein und du wirst vielleicht ins Paradies, Nirvana, Wiedergeburt ja nicht, in das eingehen, was die jeweilige Religion dann verspricht. Und die Wahrheit Gottes ist jetzt eben, das Evangelium, was sich von allen Weltreligionen unterscheidet, ist, du bekommst es geschenkt, wenn du dich zu Jesus Christus bekehrst. Denn du kannst es dir nicht durch gute Werke erleisten. Das ist unmöglich. Kein Mensch kann so gut sein aus sich heraus, um Gott, dem perfekten Gott, zu gefallen. Oder er könnte niemals so fehlerlos sein wie der fehlerlose Gott. Das ist unmöglich. Und deswegen hat Gott sich etwas ausgedacht, dass er uns das Heil schenken kann. Und das kommt eben nur durch Jesus. Und das kommt und das bekommst du, wenn du dich zu ihm bekehrst. Und Bekehrung bedeutet, sich von der Sünde abwenden, an Jesus glauben und aus ihm heraus anders leben, nämlich göttlich leben. Und dadurch ist Jesus immer der entscheidende Faktor. Er hat dieses Heil erwirkt, Er hat unsere Sünden getragen und dadurch Vergebung erwirkt in der Beziehung zu Gott. Und durch seinen Heiligen Geist kommt er dann in dein Herz hinein, wenn du sagst, Gott, vergib mir meine Sünden, ich wende mich ab von meinem alten Leben und ich glaube an dich, Jesus, dann kommt er durch seinen Heiligen Geist in dein Herz und du wirst neu geboren innerlich, sodass du jetzt anders, nämlich göttlich leben kannst. Und dann ist das Geheimnis des Christseins, dass Christus das christliche Leben durch dich lebt. Er lebt es durch dich. Da ist einfach der beste Vergleich, finde ich, wenn du einen Computer hast und das Betriebssystem funktioniert nicht richtig und du bekommst ein neues Betriebssystem, dann bleibt die Hardware ja gleich, aber du hast ein neues Programm draufgespielt und auf einmal läuft das alles, was vorher nicht lief. Und so ist es auch mit uns, wenn wir von Neuem geboren werden, der Körper, die Hardware bleibt gleich, aber innerlich bekommen wir ein neues Herz und das, was vorher serienmäßig mit Sünde zu tun hatte, wird jetzt zur Ausnahme. Wir werden nicht fehlerlos, aber es ändert sich etwas in unserem Herzen, sodass wir jetzt anders leben können. Das ist also das Heil, das wir geschenkt bekommen. Und wenn wir das für uns angenommen haben, dann, sagt die Bibel, sind wir eben auch gerecht vor Gott. Und das ist ja dieser zweite Teil, nämlich Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der Brustpanzer schützt das Herz, die ganzen Innereien und ist im Kampf lebensnotwendig. Genauso wie fürs geistliche Leben die Gerechtigkeit Gottes lebensnotwendig ist. Jetzt ist wieder die Frage, was bedeutet der Begriff Gerechtigkeit? Das ist nicht gemeint im Sinne von, das ist ein Stück Torte, das teilen wir uns, du schneidest durch, ich darf aussuchen und dann ist das gerecht. Sondern hier bedeutet der Begriff Gerechtigkeit so viel wie in Ordnung sein vor Gott. Dass du in Ordnung bist vor Gott. Er ist zufrieden mit dir. Dann bist du gerecht. Und das wirst du, wenn du eben dieses Heil Gottes empfängst. Das Problem wäre, ist nämlich, wenn wir nicht in Ordnung wären vor Gott, dann hätten wir den ganzen Tag Probleme mit ihm und vor allen Dingen in der Ewigkeit. Weil wenn wir nicht gerecht wären vor Gott, dann würde der gerechte Gott dauernd sagen müssen, sorry, aber so geht's nicht. Also so auch nicht. Wie denkst du denn da schon wieder? Warum hast du da wieder nicht geholfen? Warum hast du schon wieder nicht gebetet? Warum hast du das nicht gemacht? Durch die Gerechtigkeit, die wir geschenkt bekommen aber, redet Gott so nicht mit uns, weil er sieht uns durch Jesus. Das ist das Entscheidende. Und vor allen Dingen für die Ewigkeit, wenn wir nicht gerecht wären, dann könnte er uns nicht ins Himmelreich einlassen. Jeder von euch, der schon mal einen neuen Teppich bekommen hat, hat den Kindern dann gesagt, und jetzt werden die Schuhe draußen ausgezogen. Und man kommt dann nicht aus dem Schmutz einfach über den weißen Teppich rein, das will niemand. Und so will Gott auch nicht, dass wenn wir nicht gerecht wären, mit Sünde beschmutzt, wenn wir dann in seinen perfekten Himmel reinkämen. Also müssen wir gereinigt werden und das werden wir durch das Blut Jesu und durch die Gerechtigkeit, die wir dann geschenkt bekommen. So, und jetzt ist eben das Problem, dass unser alter Mensch aber total eben auf diese Selbstgerechtigkeit abfährt. Ich will es Gott recht machen, nun will ich mich doch mal richtig anstrengen und das richtig machen. Und das beschreibt die Bibel auch. Die Bibel zeigt uns zwei Arten von Gerechtigkeit. Und zwar einfach mal, also im Neuen Testament, besonders im Römerbrief kommt das öfters vor, aber ich habe jetzt mal einfach mal zwei Verse mitgenommen, um das zu erklären. Nämlich in Römer Kapitel 4, die Verse 4 bis 5. Da sagt Paulus, wer eine Leistung erbringt, dem wird der Lohn nicht aus Gnade ausbezahlt, sondern weil er ihm zusteht. Wer jedoch keine Leistung vorzuweisen hat, aber an den glaubt, der den Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Das bedeutet also, diese erste Form der Gerechtigkeit ist quasi die Selbstgerechtigkeit in Vers 4. Ich bin in Ordnung vor Gott, ich bin gerecht vor Gott, weil ich die entsprechende Leistung bringe. Also ich sündige nicht mehr, ich bete immer viel, ich bin immer nett zu allen, ich vergebe allen, ich spende Geld. Ich bin einfach richtig gut, auch ein richtig guter Christ. Das Problem ist nur, aus eigener Kraft so zu leben, schafft kein Mensch, sagen wir mal, besonders lange. Das reicht, die eigene Kraft reicht einfach nicht aus. Das schafft man einfach nicht. Und wenn man dann versagt, kommt sofort der Teufel und klagt einen an mit den Gedanken, die ich am Anfang gesagt habe, und guck dich doch mal wieder an. Und du willst Christ sein oder Pastor. Und die Folge ist, weil manche Christen so leben, sie versuchen sich immer anzustrengen und kriegen aber immer die Rückmeldung, es reicht nicht. Was natürlich genährt wird, auch wenn man zum Beispiel als Kind Liebe gegen Leistung bekommen hat. Mensch, hast ja gute Noten geschrieben, jetzt sind wir auch zufrieden mit dir. Das hast du aber gut gemacht. Und man nie zu hören bekommt, du bist gut, weil du einfach mein Kind bist. Dann kommt so ein Leistungsdenken rein. Und da sind einige Menschen besonders empfänglich für, auch wenn sie Christen geworden sind. Und wenn dann aber immer die Rückmeldung kommt, es reicht nicht, es reicht nicht, es reicht nicht, ist die Folge, dass immer eine gewisse Anspannung da ist. Oh, jetzt wird gebetet. Oh, ich habe heute noch nicht gebetet. Oh, jetzt habe ich schon wieder da komisch reagiert. Es ist eine Anspannung da. Dann kommt automatisch eine Freudlosigkeit, weil man ja permanent aufpassen muss, dass man alles richtig macht. Und wenn man dann mal ein paar Sachen richtig macht, kommt sofort der Stolz und es kommt auch eine gewisse Härte rein, warum die anderen denn jetzt das nicht hinkriegen. Warum, wieso sind die nie da? Warum machen die das nicht? Und warum sind die nicht so christlich wie ich? Also so eine Härte, ja. Und wie geht das ganz konkret? Es gibt natürlich auch wirkliche Fehler, die wir machen. Das läuft dann so. Der Teufel verführt uns. Mach das ruhig. Das kannst du nun wirklich nicht bieten lassen. Nimm dir, was du brauchst. Und denkst, ja, ist aber wirklich mal. Und wenn du dann der Sünde nachgegeben hast, dann klagt er dich an. Denn sein zweiter, uns auch bekannter Name, ist ja Satan. Das Problem ist, den kennen wir nur so von diesen, also ich jetzt zumindest von den ganzen Heavy-Metal-Platten und so, Satan und so. Aber Satan ist eigentlich das hebräische Wort für Ankläger. Mehr ist das nicht. Und der Teufel klagt uns an. Erst verführt er uns. Und wenn wir dann Böses gemacht haben, klagt er uns an. Und die Folge davon ist, wenn wir dann eben wirklich gegen Gott gesündigt haben, ist Gefühle von Verdammnis, Schuld, Unwürdigkeit, Minderwertigkeit, Selbstablehnung, Selbstbestrafung, Selbstüberforderung, Angst, Fehler zu machen, Angst, Fehler gemacht zu haben. Es gibt auch Predigten, da wird verkündigt, und sicherheitshalber sollte man immer auch beten, Herr, vergib mir auch die verborgenen Sünden. Weil man könnte ja was falsch gemacht haben. Und ich glaube, dass jeder von uns davon irgendwie mal im Laufe seines Christseins stärker betroffen war oder auch damit jetzt immer noch irgendwie zu kämpfen hat. Also ich weiß noch, als ich früher immer, wenn ich mir vorgenommen hatte, ich will jetzt mir Zeit nehmen mit Gott und beten, kamen erstmal die Gedanken wie, aber was hast du heute schon wieder alles gemacht? Oh Gott, oh ja, oh, 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 oh. Und es war immer so eine Quälerei hin zum Gebet, weil da vor mir diese Mauer stand von Selbstverdammnis irgendwie. Und da war es tatsächlich so, dass ich mal auf einem Seminar war, wo auch darüber gelehrt wurde und für Leute gebetet wurde und das von da ab weg war. Das war wirklich eine Festung, die da der Teufel errichtet hatte in meinen Gedanken. Und jeder von uns kennt das, wenn du wirklich weißt, ich habe jetzt gegen Gott gesündigt, ich habe gegen Menschen gesündigt, ich habe verstoßen gegen Gottes Gebot und du willst doch guter Christ sein, dann hast du natürlich ein schlechtes Gewissen. Und das Problem ist nur, wir gehen dann von unserer urmenschlichen Prägung davon aus, so wie Kinder, die zum Beispiel ihre Eltern belogen haben, was machen die? Sie senken den Blick und gehen auf einmal von alleine ins Zimmer, obwohl sie sonst nie ins Zimmer gehen wollten. Sie wollten immer im Wohnzimmer dabei sein und Fernsehen mitgucken und alles. Jetzt sind sie auf einmal alleine im Zimmer, weil sie die Eltern meiden. Und so sind auch viele Christen. Jetzt muss ich erstmal Gott beweisen, dass ich mir das wirklich leid tut, was ich da gemacht habe. Jetzt kann ich erstmal keinen Lobpreis machen, das wäre ja Heuchelei. Oder beten oder in die Kirche gehen, wie auch immer, und meiden dann extra Gott. Und der Teufel freut sich einen Ast ab. Und um das Problem zu lösen, hat Gott eben die zweite Art oder Form der Gerechtigkeit installiert. Das erste war eben die Selbstgerechtigkeit in Vers 4. Und die zweite Form der Gerechtigkeit ist eben seine Gerechtigkeit, die er uns schenkt. Wer jedoch keine Leistung vorzuweisen hat, aber an den glaubt, der den Gottlosen gerecht macht, das ist nämlich Jesus Christus, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Das heißt, die zweite Form der Gerechtigkeit ist, ich bin gerecht, weil ich an Jesus glaube. Er hat die Leistung, das ganze Gutsein und alles richtig machen, für mich erbracht. Als er am Kreuz gestorben ist und als er aber auch diese 30 Jahre perfekt gelebt hat. Er hat ja nicht eine Sünde, Jesus hat nicht eine Sünde begangen. Da sagte ein Prediger mal ganz gut, was muss das für eine Qual für seine Geschwister gewesen sein, wenn die Eltern gesagt haben, kannst du mal ein bisschen wie Jesus sein? Verstehst du? Das geht ja nicht. Der hat nie gesündigt. Und er hat ein perfektes Leben gelebt und dann unsere Schuld stellvertretend getragen. Und dadurch kommt diese Vergebung und die schenkt Gott uns, wenn wir eben uns zu Jesus bekehren, anfangen an ihn zu glauben und zwar nicht nur zu glauben, den gab's mal, war ein guter Mensch, sondern ihm das eigene Leben anzuvertrauen. Und wenn wir das verinnerlichen, und das ist jetzt ganz wichtig, das Wort verinnerlichen, weil die Frage ist ja, mach nochmal bitte den Vers, also die Folie vorher, da steht ja, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen könnt. Und der böse Tag ist, wenn du so willst, jeden Tag, weil der Teufel halt dich bedrängt. Die Frage ist ja, wie ergreife ich die denn jetzt? Muss ich morgens aus dem Bett steigen und sagen, ich setze mir jetzt den Helm des Heils auf, ich mache dies und jenes? Das kann man machen, wenn einem das hilft, wenn es dir hilft, diese Wahrheit, die ich gerade verkündet habe, zu verinnerlichen. Es geht darum, dass du diese Wahrheit der Gerechtigkeit, der geschenkten Gerechtigkeit Gottes und des Helms des Heils, wenn du das verinnerlichst. Weil wenn dann der Teufel kommt mit seinen Gedanken, kannst du sagen, Moment mal, ich bin gerecht vor Gott, ich lasse mich hier nicht verdammen. Dann hast du die Waffenrüstung angezogen, wenn du es verinnerlichst. Und wenn du das verinnerlichst, dann fühlst du dich irgendwann auch von Gott geliebt. Viele sagen immer, ich fühle das nicht. Dann muss noch mehr Wahrheit in deinen Kopf rein, weil bevor die Gefühle kommen, kommen erst die Gedanken. Und du musst deine Gedanken füttern mit dem Wort Gottes. Deswegen lesen wir jeden Tag in der Bibel. Deswegen studieren wir solche Bibelstellen und gucken da oder meditieren sogar drüber. Das wird das richtig, das bedeutet das. Wo steht noch Gerechtigkeit? Und dann kann man das auch studieren, das Thema. Damit es so in unsere Gedankenwelt reinkommt, dass wir uns davon nicht mehr unter Druck setzen lassen vom Teufel. Und dann fühlen wir uns von Gott geliebt, dann fühlen wir uns von ihm angenommen, dann fühlen wir uns geborgen, dann fühlen wir uns wertvoll und bedeutsam in Gottes Augen. Das ist das große Geheimnis. Deswegen haben manche so an ihrem hier Kühlschrank so Bibelverse hängen, weil du wertvoll bist in meinen Augen, gebe ich für dich ganze Völker hin und so weiter. Das Problem ist nur, wenn es dann nur so hängt, wie das Türschild draußen vor der Tür, dann nützt es nichts. Du musst es halt verinnerlichen. Und wenn wir das haben, dann glauben wir nämlich, und das ist jetzt ein tiefer Satz, dass Gott echt mit uns zusammen sein möchte. Dann glauben wir das. Immanuel, Gott ist mit uns. Ja, ja, so ein schönes Weihnachtsthema. Nee, das bedeutet, jeden Morgen, wenn du schon aufwachst, ist Gott da und freut sich über dich, dass du jetzt aufgewacht bist und dass du als ersten Gedanken hast oder als erstes sagst, guten Morgen, lieber Vater oder guten Morgen, Heiliger Geist, wie du das eben ausdrücken möchtest oder guten Morgen, Herr Jesus, je nachdem, was dir, sagen wir mal, da, was dich da mehr anspricht. Aber das ist so wichtig, das war jetzt eigentlich so der Kernsatz der Predigt, würde ich sagen. Du glaubst dann echt, dass Gott mit dir wirklich zusammen sein will. So, jetzt kommt natürlich aber immer dort, wo das Evangelium verkündigt wird, und das war auch zu Paulus Zeiten schon so im Römerbrief, natürlich die Frage, aber was ist denn jetzt, wenn ich wirklich versage und wirklich sündige? Wenn ich meine Frau und meine Kinder schlage und betrüge und klaue und lüge und was weiß ich mache, da kann doch Gott nicht morgens neben dem Bett stehen und sagen, ah schön. Doch, das kann er, weil er freut sich ja auch über seine Kinder, die schlechte Sachen machen. Er ist natürlich nur nicht zufrieden damit, das ist natürlich klar, das findet er natürlich nicht gut. Nur, die Frage, die dann ja sofort kommt, verliere ich jetzt mein Heil? Verliere ich jetzt meine Gerechtigkeit? Liebt Gott mich nicht mehr? Und die Antwort ist nein. Das ist alles nicht der Fall, weil Jesus ist im Himmel jetzt, wenn du sündigst, dein Anwalt und nicht dein Ankläger. Und der Teufel dreht es genau um. Gott ist jetzt unzufrieden mit dir. Gott hasst dich jetzt. Aber die Wahrheit ist, der Teufel hasst uns und er klagt uns an, während Jesus, das sagt die Bibel, unser Anwalt ist, der uns verteidigt. Und er verlangt vor Gottes Thron einen Freispruch für uns, weil er, Jesus, die Strafe bereits für unsere Sünde getragen hat. Und jetzt kommt natürlich die Frage, ja Moment mal, heißt das jetzt, dass wir jetzt munter lossündigen können? Das ist immer da, wo das Evangelium verkündet wird. Das war damals bei Paulus so, das war damals, als Martin Luther die Reformation in Gang gebracht hat, wo die katholische Kirche gesagt hat, soll das jetzt etwa heißen, man kann jetzt machen, was man will? Und die Antwort ist natürlich nein. Erstens, wollen wir das nicht, denn wer wirklich von Neuem geboren ist, dieses neue Betriebssystem bekommen hat, will nicht gegen Gott sündigen. Jetzt muss natürlich aber jeder, auch ich, zugeben, na gut, aber in den letzten 31 Jahren habe ich definitiv doch schon gesündigt, auch wenn ich es nicht wollte. Und jetzt kommt der entscheidende Unterschied zwischen dem Teufel und Gott, zwischen dem Ankläger und dem Anwalt. Der Teufel klagt uns an mit verdammenden, uns runterziehenden Gedanken, aber Jesus überführt uns von Sünde. Und das ist ein Unterschied, indem er uns auf liebevolle Art darauf hinweist, dass das so nicht geht, wie wir uns bei den ganz genannten Beispielen verhalten haben. Nur, es ist eben ein Unterschied, ob du angeschrien wirst, du Vollidiot, was du wieder gemacht hast. Herr, schmeiß Hirn vom Himmel. Oder ob jemand sagt, pass mal auf, ich wollte mal kurz da was ansprechen. Und zwar, du lügst dauernd. Du bist doch jetzt Christ geworden. Ach so, ja, aber dann habe ich ja einen Nachteil, wenn ich die Wahrheit sage. Ja, aber ich bin doch jetzt mit dir. Ich helfe dir doch. Ach so, okay, ja, tut mir leid. Und das steht nämlich in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Es geht hier nicht ums Heil, sondern es geht hier um diese, wo unser Gewissen gereinigt wird, wo wir einfach selbst auch wissen, das war nicht in Ordnung und wo wir es nicht merken, wo der Heilige Geist uns überführt und wo einfach dieser Unfriede von uns genommen wird. Und das ist ein Unterschied, den man kennenlernen muss im Laufe der Zeit als Christ. Was ist die Anklage und was ist die Überführung von Gott? Und wir müssen dann nicht weinen, wir müssen nicht auf die Knie gehen, sondern wir sagen einfach, war nicht in Ordnung. Und in dem Moment wird unser Gewissen gereinigt und der Unfriede geht. Und wir können, wenn wir so leben mit Gott, dass wir grundsätzlich wissen, wir haben das Heil, wir sind gerecht vor Gott. Und selbst dort, wo wir daneben treten, können wir sofort wieder in Gottes Gegenwart kommen. Und Jesus, ihr kennt ja die Geschichte, wo Petrus sagt, wie oft soll ich denn meinem Nächsten vergeben? 7-mal? Und Jesus sagt, nee, 7-mal, 70-mal. Und damit meint er unendlich. Und wenn er das von uns verlangt, tut er das natürlich auch. Und er macht das ohne, naja, das war jetzt das 3. Mal der gleiche Fehler, jetzt solltest du aber erst noch mal ein bisschen länger traurig sein und erst dann bekommst du Vergebung. Nein, es ist immer sofort da. Und wenn wir so mit Gott leben, dann meiden wir Gott nicht, sondern dann kommen wir kühn vor Gottes Thron, haben keine Angst vor Gott und haben Glauben, dass Gott uns ganz konkrete Dinge geben möchte. Ja, ob es jetzt Heilung ist, Wiederherstellung, Weisheit, was ist, all diese Dinge, die er uns in Christus geschenkt hat. Wir sind dann ganz kühn und sagen, ich glaube, Gott ist mit mir und Gott wird uns das schenken und Gott wird das tun. Und wie wir vor 2 Wochen gehört haben im Heilungsgottesdienst, dann sind wir so wie Elia. Unsere Gefühle können hoch und runter gehen, aber wir sind trotzdem gerecht vor Gott und unser Gebet vermag, starke Dinge zu tun. Und damit, mit diesem Mindset, den ich jetzt hier beschrieben habe, lebst du im Sieg über dem Teufel und seine Lügen. Und das ist ein Lebensstil, den müssen wir erlernen. Und da habe ich auch Jahre für gebraucht, diese Wahrheiten zu begreifen. Ich habe diese Lehre eigentlich schon sehr früh bekommen, aber das zu begreifen, das ist das Entscheidende. Und deswegen ist es wichtig, regelmäßig in einen Gottesdienst zu kommen und solche Sachen einfach zu hören, damit man das lernt. Das Lobpreisteam darf schon nach vorne kommen. Und wenn wir jetzt eben diese Wahrheit des Helms des Heils und des Brustpanzers der Gerechtigkeit, wenn wir das eben glauben und, wie gesagt, verinnerlichen, und das darfst du zu Hause für dich morgen, heute Nachmittag schon, morgen früh in deiner stillen Zeit machen, indem du dir zum Beispiel bei bibleserver.com das Wort gerecht oder Gerechtigkeit mal guckst, wie oft kommt das vor im Neuen Testament, wo ist es in dem Sinne gemeint, wie ich es heute gepredigt habe, und guckst dir diese Bibelstellen an. Wenn du Mühe hast mit diesem Thema, dann lies den Römerbrief. Also Martin Luther sagte, ich glaube, entweder wöchentlich oder monatlich, es könnte bei ihm wöchentlich gewesen sein, sollte man den Römerbrief einmal durchlesen. Und er konnte den auch auswendig. Das war ja der Brief, über den er erkannt hat, wie das Heil zustande kommt. Das zu verinnerlichen. Und wenn wir das alle machen, dann werden wir starke Christen und dann sind wir auch eine starke Kirche, die um ihre Privilegien vor Gott weiß und in keinster Weise hochmütig ist im Sinne von, naja, also bei uns, wir haben einen gnädigen Gott, der lässt das alles durchgehen. Nein, Gott spricht einen natürlich auf Dinge an. Und wenn man das nicht begreift durch den Heiligen Geist, dann schickt er einem auch Geschwister vorbei, die sagen, so geht es nicht. Und wenn man dann immer noch nicht hört, heißt es, okay, dann müssten wir mal zur Gemeindeleitung gehen. Und spätestens, wenn du dann nicht mehr hörst, musst du dich fragen, bin ich eigentlich immer noch Christ? Will ich überhaupt noch mit Jesus wirklich leben? Ja, das ist dann eine Grundsatzfrage. Aber der Alltag, in dem wir leben, auf der Ebene sind wir in der Lage, Gottes Überführung wahrzunehmen und uns trotzdem von Gott geliebt zu fühlen und ja, einfach gerecht zu wissen. Und ich lade euch ein, dass wir jetzt nochmal aufstehen und gemeinsam ein Lied singen. Und dann möchte ich gerne für euch beten und zu einer Entscheidung auch herausfordern. Ich danke dir für diese Kraft und Macht, die du uns geschenkt hast durch die Waffenrüstung und durch diesen Helm des Heils und den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und wir wollen lernen, das einzusetzen und nicht passiv die Dinge über uns ergehen lassen, sondern mutig das in Anspruch nehmen, was du uns geschenkt hast, Gott. Und ich bete jetzt, ich möchte beten für dich, wenn du sagst, das ist etwas, was mich immer wieder irgendwie einholt, dass ich dort unterdrückt werde vom Feind, dann ist Jesus heute hier, um dieses Werk des Feindes zu zerstören. Und ich möchte gerne für dich beten, um einfach Erkenntnis dessen, dass dich das betrifft, dass du deswegen Gott meidest. Und dort, wo du dir bewusst bist, da sind Dinge in deinem Leben, von denen Gott eigentlich möchte, dass du sie sein lässt oder dass du sie tust. Dass du heute eine Entscheidung triffst, Gott wieder neu gehorsam zu sein. Aber dass du dich genauso nicht abhalten lässt, in seine Nähe zu kommen. Ich bete, Herr, jetzt für jeden, den das betrifft hier, wo einfach Gedanken immer wieder da sind von Selbstverdammung, von Selbstüberlastung einfach. weil ein negatives geistliches Selbstbild da ist. Ich bin kein guter Christ, ich kann das nicht. Ich danke dir, Gott, Herr, dass du das heute verändern möchtest. Ich bete, dass heute der Prozess beginnt des Verinnerlichens. Ich bin gerecht vor Gott. Ich habe das Heil geschenkt bekommen. Komm, Heiliger Geist, und ja, schenke dort einfach Frieden, wo der Teufel Unfrieden gebracht hat. Und ich komme auch an gegen negative Gottesbilder, die Gott als ja, Polizisten und strengen Richter darstellen, obwohl wir doch in Jesus einen gnädigen Gott erleben dürfen. Und ich danke dir, Jesus, dass du das jetzt tust, Herr. Bitte berühre du die Herzen und schenke einfach neu die Freude deines Heils. Erneuere diese Freude. Zeige einfach neu, welche Kraft daraus erwächst, zu wissen, ich bin ein Gerechter, ich bin eine Gerechte. Welche Gebetsvollmacht daraus erwächst. Welche Erwartung an Gott, das wirst du alles tun in meinem Leben, weil du für mich bist, weil du mich liebst. Und ich bete auch für einen Durchbruch, wo es um diese persönliche Zeit mit Gott geht. Dass dort, wo du Gottes Nähe meidest, weil du dich eigentlich nur als geduldet in Gottes Gegenwart ansiehst und nicht, dass er gerne mit dir zusammen sein möchte. Da bete ich auch heute für Erkenntnis und auch einen Durchbruch. Und ich bete, dass du in jedes Herz hier hineinlegst, auch dieses Thema zu studieren und es wirklich zu verinnerlichen, damit, wenn der böse Tag kommt, diese Waffenrüstung wirklich sitzt und nicht vergessen wurde und man in den Kampf rausgegangen ist, ohne Helm und Brustpanzer. Ich bete, Heiliger Geist, dass du das neu wirkst, diese Freude daran, diese Waffenrüstung tragen zu dürfen. Und ich möchte auch jetzt am Ende des Gottesdienstes noch fragen, wenn du heute hier bist und du hast das Heil noch gar nicht für dich bewusst in Anspruch genommen, dann möchte ich dich einladen, das heute zu tun. Vielleicht bist du gelehrt worden, wir kommen alle in den Himmel und der liebe Gott interessiert sich gar nicht besonders für das, was ich richtig und falsch mache, sondern vielleicht hast du jetzt verstanden, doch, es gibt einen Gott, der interessiert sich sehr und er hat seinen Sohn Jesus gesandt, aber du musst das persönlich annehmen. Und wenn dich das betrifft und du diesen Schritt heute gehen möchtest, zu sagen, ich möchte mich heute bekehren zu Gott, abwenden von der Sünde, an Jesus glauben und aus ihm heraus ein neues Leben leben, dann möchte ich gerne dich einladen, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen, wo du diesen Jesus in dein Herz einladen kannst, Vergebung empfangen kannst und ein Kind Gottes werden kannst. Wir kommen alle als Geschöpfe Gottes auf die Welt, aber Kinder Gottes werden wir erst, wenn wir Jesus Christus in unser Herz aufgenommen haben. Und wenn dich das betrifft, dann lautet es eines, wenn wir alle die Augen schließen, dass du eine Entscheidung vor Gott triffst. Und zu dieser Entscheidung möchte ich dich herausrufen. Und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann gib einfach mal Gott und mir kurz ein Handzeichen. Ich bin das, ich möchte diesen Schritt heute gehen. Die Bibel sagt, wir sollen unser Heil vor Gott und den Menschen einfach bekennen. Und wenn du das möchtest, dann heb einfach kurz deine Hand und dann wollen wir gemeinsam beten, dass Jesus in dein Herz kommt. Wer ist heute Morgen hier, der dieses Heil von Jesus für sich persönlich annehmen möchte? Danke, ist noch jemand da? Heb einfach kurz deine Hand, ihr könnt die Hand schon wieder runternehmen. Ist noch jemand der das tun möchte? Dann lass uns jetzt gemeinsam beten. Ich bete das Satz für Satz laut vor. Und wenn das ein Satz ist, der deinem Herzen entspricht, dann bete es einfach laut mit mir nach. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. ich gebe dir jetzt mein ganzes Leben. Danke, dass ich jetzt ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet das erste Mal so gebetet hast, bewusst, lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst einfach noch kurz zu mir zu kommen. Dann kann ich dir auch kurz erklären, wie es mit deinem Leben jetzt weitergehen kann als Christ. Und alle anderen möchte ich einladen, wenn du nicht nur das von heute Gehörte vertiefen möchtest oder auch eine andere Herausforderung mitgebracht hast, dass wir jetzt hier gleich für dich beten. Ich bete schon mal unsere Beter, dass die nach vorne kommen, sich hier bereitstellen, dass man eure hübschen Gesichter sieht, und dann möchten die gerne kommen. Und ich werde auch gleich hier noch mitbeten, und wenn du ein Anliegen hast bezüglich der Predigt, aber auch darüber hinaus, auch wenn du krank bist, körperlich irgendwie, möchten wir gerne für dich beten, dürft ihr gleich gerne kommen. Alle anderen möchte ich einladen, noch in den Gemeinschaftsraum zu kommen, dort am Picknick teilzunehmen, auch wenn du nichts dabei hast. Und wenn du, wie gesagt, Gast bist, ist dein Glückstag gekommen heute. Du wirst zum Essen eingeladen. Du musst einfach nur zu der Welcome Lounge hinkommen, zu der ich ja übrigens auch komme. Ich bin schon so gefreut auf das Essen. Okay, und ansonsten lade ich euch ein, nächsten Sonntag natürlich wiederzukommen. Da wird Jutta nämlich Teil 2 halten. Da wird es um die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen gehen, und um das Schwert des Geistes. Ja, Jutta ist schon on fire, kommt also wieder, hört euch das an. Und jetzt bete ich noch für euch, und dann sehen wir uns hoffentlich gleich unten. Danke, Vater, jetzt für diesen Gottesdienst. Danke, dass du uns begegnet bist durch deinen Geist. Und ich bete, dass wir das Gehörte verinnerlichen und behalten, uns nicht wieder rauben lassen. Danke, dass du jetzt mit uns gehst. Und ich segne auch das Essen. Amen. Amen. Bis gleich und guten Appetit.